Herzlich willkommen bei Urbekannt. Ich bin Robert und gegenüber von mir über den Laptop gesehen sitzt der Dom. Wir sitzen hier in der Quarantäne, machen ja normalerweise unseren Podcast über Menschengruppen in Wien, die man so kennt. Jetzt durch den Ausnahmezustand vom Virus haben wir uns da was Spezielles einfallen gelassen und wir haben über den Coronavirus an sich ein paar Folgen gemacht. Das wird jetzt die vierte Folge. Da haben wir schon drei hinter uns, wo wir allgemein über den Virus geredet haben. Dann über wirtschaftliche, politische, einfach Auswirkungen allgemein. Dann über Prophylaxe. Und heute ist der Dom wieder dran. Und der will uns heute ein paar Geschichten und Fakten von vergangenen Pandemien erzählen. Stimmt es so?
Genau. Hallo. Hallo auch Hallo. Von meiner Seite aus.
Hallo Dom.
Genau, also ich habe eigentlich versprochen, dass ich Geschichten aus der Geschichte erzählen werde. Geschichten im Sinne von ja, Familienereignisse oder Alltagsgeschichten, die man halt so von Pandemien irgendwie mitbekommen hat. Leider hat sich das relativ schwierig in der Recherche herausgestellt und ich bin zu dem Punkt gekommen, dass es eigentlich auch interessant ist, nicht noch interessanter, sondern auch interessant ist, dass man über spezielle Pandemien redet, die passiert sind und davon wirklich coole Fakten erzählt, wie du vorhin schon angesprochen hast, Robert. Und ja, um das geht es eigentlich heute. Ja, ich werde über vor allem die spanische Grippe und die Pest reden.
Ja, coole Sache.
Coole Sache, ja. Und tatsächlich, wir haben jetzt Montag, 19 Uhr. Ich bin richtig im Quarantänemood. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich trinke seit 16.30 Uhr.
Ja, ich bin auch im vollen Quarantänemodus. Ich bin sonst immer laufen gegangen, das hat sich für mich in letzter Zeit erübrigt, weil ich mir meine...
Ah, geh bitte, musst du das jetzt erzählen, dass du laufen gehst und so sportlich bist? Das ist ja unglaublich, dass du mir so in den Rücken fällst, lieber
Robert. Jetzt kommen wir zu der Downside, ja. Ich habe mir das Knie zerstört und seitdem bin ich auch zu Hause verfallen dem Ganzen und joine dir da am Daydrinking.
Ja, sehr gut, dass das mit dem Knie passiert ist, weil sonst würde ich dich als Streber bezeichnen.
Streber.
Ja, also grundsätzlich, ja, muss man schon sagen, wenn man in der Quarantäne nichts schafft, so wie es alle sagen, ja, ich bin jetzt, habe ein neues Hobby oder sonst irgendwas, ist das auch vollkommen in Ordnung. Man darf auch mal nichts machen.
Ja, absolut.
Und das lebe ich im Moment.
Das ist Quarantäne live.
Ja, tatsächlich, ich habe echt nicht viel Uni momentan und eigentlich morgen. Ja, deswegen habe ich ja schon so früh begonnen zu trinken. Ist ja wohl logisch.
Dass man es früh ausschläft.
Genau, dann schläft man das früh aus. Na, auf jeden Fall ja, will ich jetzt nicht zu viel herumreden da in so einem qualitativ hochwertigen Medium, wie wir das sind. Und deswegen will ich auch gleich beginnen.
Ja, ich wäre ja gespannt auch, wie genau du jetzt beginnen wirst, also mit was, wo dein Ansatzpunkt ist.
Genau. Gut, dass du das fragst, Robert, weil das wollte ich eigentlich gerade sagen. Auf jeden Fall werde ich allgemein mal beginnen mit der Chronologie der größten Pandemien eigentlich, die es gegeben hat in den letzten Jahren, und in den letzten Jahren kann man nicht sagen, sondern eigentlich in den letzten Jahrhunderten. Eigentlich sogar Jahrtausenden, wenn ich mir hier gerade die Jahreszahl anschaue. Und zwar werde ich da mal so ein bisschen was erzählen drüber, aber nur ganz kurz und knackig. Und dann werde ich konkret eben auf die Pest und die spanische Grippe eingehen und dann dort Fakten, aber auch ein paar Geschichten erzählen, die dann auf diese beiden Pandemien halt zurückgreifen.
Souverän,
ja. Genau. Ja, grundsätzlich würde ich jetzt einmal beginnen. Und zwar beginnen wir im Jahr 541 bis ins Jahr 750 nach Christus. Und zwar mit der Justinianischen Pest. Und ja, es gibt auch in diesem Jahr schon die Pest. Interessant. Habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte eigentlich, das ist so ein Mittelalter-Ding. Aber auch schon bei den alten Römern gab es die Pest. Und Witzigerweise, und zu dem komme ich dann noch kurz am Schluss, hat diese Pandemie höchstwahrscheinlich, man nimmt es zumindest an, das Römische Reich zerstört.
Oho.
Ich beginne mal so, und zwar die Herrschaft von Justinian dem Ersten, also dem Kaiser des Byzantinischen Reichs im 6. Jahrhundert, wurde durch den Ausbruch einer Beulenpest beeinträchtigt. Und diese Pandemie, eben die heutige Justinianische Pest, bekannt eben auch nach dem, nach dem Justinian dem Ersten eben, soll eben zwischen 30 und 50 Millionen Leute getötet haben. Und zu diesem Zeitpunkt entspricht es ungefähr der Hälfte der ganzen Weltbevölkerung. Kannst du das vorstellen?
Wie krass ist das? Weißt du, was die Weltbevölkerung damals war?
Also man nimmt an, dass man so circa, dass circa zwischen 30 und 50 Millionen Leute gestorben sind. Das heißt, ungefähr 100 Millionen Menschen waren früher die Weltbevölkerung. Was extrem krass ist, weil wir jetzt um einiges mehr haben. aber trotzdem richtig gestört. Also es sind ungefähr so viele Leute gestorben wie eigentlich bei der spanischen Grippe. Die spanische Grippe hat damals auch ungefähr 50 Millionen Leute getötet. Und das war ein Drittel der Weltbevölkerung. Nur so vorweggegriffen
Und
mal.
das müssen wir auch nochmal bedenken, wie schon in der letzten Folge erwähnt, dass es ja damals war es ja nicht mal so leicht, sich von Ort zu Ort zu bewegen. Sprich, es war auch nicht so dicht bevölkert.
Richtig, genau. Also das muss man immer bedenken, solche Sachen. Und es ist einfach krass, dass vor allem die damalige Pest fast 200 Jahre lang gedauert hat. Also das ist halt, stellen wir uns mal vor, der Coronavirus dauert 200 Jahre lang. Ja, dann wären wir, glaube ich, alle sehr traurig.
Komm, halben Prozent hätten wir schon geschafft.
Bitte?
Einen halben Prozent hätten wir dann am Ende des Jahres geschafft.
Ja, super. Also
Ich bin
geht ja
da
nicht besser, oder?
positiver Dinge.
Genau. Auf jeden Fall, was ich vorhin schon angesprochen habe, viele Experten und Expertinnen gehen eben davon aus, dass eben diese Pandemie diesen Handel im Byzantinischen Reich ex so ex extrem geschwächt hat, sodass quasi dass andere Zivilisationen zu dem Zeitpunkt in der Lage waren, Gebiete im Nahen Osten oder Nordafrika oder auch Teilen Asiens zurückerobert haben. Und so eigentlich Kaiser Justinian extrem geschwächt worden ist und somit auch sein römisches Reich. Und wir wissen, dass die Pandemie auf jeden Fall war. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie sich's genau zugetragen hat und wie viele Leute genau gestorben sind, aber wir wissen, dass es da war und wir wissen auch, dass dann nach dieser Pandemie ja das Römische Reich eigentlich zerschlagen war. Ob es jetzt zurückzuführen ist auf die Pandemie selbst, das ist nicht zu hundertprozentig erforscht. Also das können wir jetzt nicht zu hundertprozentig sagen, aber es ist auf jeden Fall interessant, weil wir kommen dann auch gleich zu einer anderen Pandemie. Und die hat eigentlich mehr oder weniger das Mittelalter dann hervorgerufen, beziehungsweise noch in späterer Folge dann wieder eine andere Pandemie, den Kapitalismus gestärkt. Also wir sind dann, wir kommen, also wie ich mir das durchrecherchiert habe, bin ich irgendwie zu dem Punkt gekommen, okay, scheinbar interessant, aber Systemwandel gibt's nach Pandemien. Wir werden sehen, was nach Corona passiert.
Ja, vielleicht aber auch muss man denken, dass die Pandemien damals ja auch viel länger gedauert haben und vielleicht noch krasser waren als jetzt, also im Vergleich.
Klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist sicher, das ist eh klar. Was hier noch hinzugefügt werden sollte, ist eben, dass der griechische Historiker Prokop hat eigentlich diese Seuche am meisten beschrieben. Also er war einer der wichtigsten Quellen eigentlich davon. Und wir wissen, aber er hat eigentlich also diese Pest, die damals geherrscht hat, in weniger als 1% seiner Werke beschrieben. Das heißt, wir wissen echt sehr, sehr wenig über diese Pandemie. Und dementsprechend kann man natürlich nicht allem Glauben schenken. Es kann natürlich sein, dass weniger als 1% trotzdem 1000 Werke waren bei ihm, ja. Das ist eh klar. Aber trotzdem ist es eine extrem, ja, es ist nur eine Person und man sollte natürlich immer Quellen abgleichen. Also dementsprechend kann man schon sagen, okay, wir wissen, dass die Pest da war, aber wir wissen nicht genau, wie sie verlaufen ist. Genau. Apropos Pest, ich denke gerade an meine Mitbewohnerin. Warum? Du
Oh.
fragst dich, warum?
Das frage ich mich jetzt
Und
wirklich, ja.
zwar, will ich hier nochmal Danke sagen zwischendurch an die Lisa, meine neue Mitbewohnerin, die mir bei der Recherche der Pest sehr geholfen hat.
Woo, Lisa, woo.
Passt. Alles klar. Wir gehen weiter und zwar zum Schwarzen Tod, nämlich der Pest, die man eigentlich am meisten kennt. Die hat geherrscht zwischen 1347 und 1351. Also vielleicht wissen eigentlich auch die wenigsten, dass es mehrere Pestepidemien und Pandemien gab. Eine davon war eben die Justinianische Pest. Das war eher ja, so die Fieberpest, also man hat sehr viel Fieber bekommen und beim Schwarzen Tod, den man heute so wirklich kennt, das war eigentlich die Beulenpest. Die Beulenpest, da wurde man recht blau, hat keine Luft mehr bekommen und deswegen wurde man eben so blau im Gesicht vor allem, aber auch im ganzen Körper und deswegen nannte man ihn auch Schwarzen Tod. Aber hier sind sich die Quellen eigentlich gar nicht so einig. Ich komme dann später auch nochmal zu der Herkunft. Ja, warum passierte eigentlich die Pest damals? Und zwar, weil es extrem viele Menschenflöhe und Kleiderläuse gab. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die hygienischen Bedingungen damals nicht so hygienisch waren und die meisten Familien in Strohlagern lebten und auch dort, ja, Flöhe und Läuse wohnen und dementsprechend hat sich die Pest relativ schnell zu dem Zeitpunkt verbreitet und auch sehr viele Menschen getötet. Und zwar allein in Europa 25 Millionen Menschen. Ist schon eine Orga-Zahl, oder?
25.
25 Millionen, ja.
Boah, das ist nicht schlecht.
Das ist extrem arg, ja. Die Pest war einer der schlimmsten Pandemien, die man so kennt. Man hat auch witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das weißt, Robert, aber wusstest du, dass die Pest eigentlich noch immer gibt?
Ja, ich habe da eh davon gehört. Das ist ja sowas Ähnliches, dass es die Pest zwar gibt, aber nach den Methoden heutzutage, da nimmst du ein Antibiotika und mehr oder weniger ist es halt auch wieder nichts. Kann das
Genau.
sein?
Aber trotzdem gab es in Madagaskar zuletzt die Pest. Aber dazu komme ich eh nochmal kurz. Auf jeden Fall, genau, also es dauerte ungefähr 200 Jahre, bis die europäische Bevölkerung wieder das Niveau von 1347 erreicht hatte. Also man brauchte wirklich 200 Jahre, bis man sich von dieser Epidemie und Pandemie erholen konnte eigentlich. Und interessanterweise, woher glaubst du, kam die Pest?
Noch, das ist wieder so eine Zoonose, nehme ich an. Dann wird
Richtig.
die, ich schätze mal, jeder würde hier die Ratte sagen, aber ich glaube, die Ratte ist nur der Überträger gewesen, der größte Überträger, der es Menschen so verbreitet hat. Gekommen wird es
Ach
wahrscheinlich.
so, na Robert, du hast mich gerade falsch verstanden. Aus welchem Land meinte ich?
Ach so, aus
Weil ich
welchem Land?
habe schon vorhin gesagt, von Flöhen und Läusen kam es. Und da habe ich vergessen zu erwähnen, übertragen auf die Flöhe und Läuse wurde es durch die Ratte, richtig?
Ach so, ah, aber dann ist es auch direkt in Flöhen und Läusen entstanden, mehr oder weniger.
Es wurde auf diese übertragen
Okay.
und
In welchem Land?
diese haben es dann wiederum auf Menschen übertragen.
Dann würde ich Madagaskar sagen.
Das ist leider falsch. Also geh noch mehr in den Osten und dann vielleicht hast du es.
In den Osten. Entweder irgendwo so Arabien oder Indien.
Woher kommt das Coronavirus?
Das Coronavirus aus China. Nein, es ist auch aus und China gekommen.
Kam. Ja.
Nein.
Die Pest kam eigentlich einfach auch aus China.
Nein. Was?
Ja.
Krass. Okay, das war eben, ich wollte vorher noch eben, habe ich mir gedacht, ob ich dich jetzt frage, woher das überhaupt eigentlich entstanden ist. Nein, das ist ja krass.
Ja. Ich habe mich auch extrem gewundert und auch extrem schockiert, weil ich, aber hey, mein Lieber, es ist so. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, nicht jede Pandemie kam aus China.
Na, absolut.
Nicht, dass irgendwelche Rassisten jetzt wieder sagen, ja, das ist ja wohl logisch, die ganzen Viren kommen nur aus China. Aber
der Zufall ist ja, halt kommen dann richtig eben, ironisch, nicht?
Der Zufall ist ironisch, das stimmt, ja. Fand ich eigentlich sehr interessant, dass ich das erwähne, genau.
Lustig, ja.
Auf jeden Fall nach dieser Pandemie haben die Menschen, waren viel weniger Menschen auf der Welt. Und was glaubst du, passiert da dann? Also was passiert, wenn die ganze Pandemie zu Ende ist, es sind extrem wenig Leute oder die Hälfte der Menschen eigentlich nur mehr auf der Welt und davor gab es extrem viele wirtschaftliche Schwierigkeiten. Was glaubst du, passiert da danach?
Ist sicher ein mega Aufschwung gewesen, nehme ich mal an.
Extrem hohe Beschäftigungsmöglichkeiten.
Ja.
Kaum mehr Arbeitslosigkeit. Und es gab sogar Stillstände der Kriegsführung. Also man kann kulturell sehen eigentlich, dass diese Katastrophe dazu geführt hat, dass man friedlicher miteinander lebt.
Im Ich nehme mal auch an, dass der Reichtum, auf den, das was auf die Bevölkerung verteilt wurde, sich auch dementsprechend größer war und deswegen auch der höhere Wohlstand.
Also der soziale Wohlstand ist auf jeden Fall gestiegen. Negativ gesehen ist es natürlich ist auch etwas passiert. Und zwar gab es eine Zunahme von der religiösen Dominanz. Also die römisch-katholische Kirche wurde extrem gestärkt, weil das Leid quasi, das durch die Pest entstanden ist, irgendwie halt mit der Kirche kompensiert wurde. Je nachdem, ob man das negativ sieht oder nicht, also das kann man dann halt für sich selbst entscheiden.
Hat die Kirche dann auch dass die Pest dann verschwunden ist, sich selbst zugeschrieben?
Achso, teilweise. Also man kann das, also mal während der Pest hat die römisch-katholische Kirche einfach extrem viel dagegen und gearbeitet, beziehungsweise eigentlich für sich selbst gearbeitet, dass sie eben gesagt haben, okay, das ist die Geburt des Teufels eigentlich, oder die Ausgeburt des Teufels, diese Pest, und hat das quasi ein bisschen fanatisch gemacht alles, und dementsprechend hat es natürlich nach der Pest auch mehrere Gläubige gegeben, beziehungsweise Angehörige, aber das war jetzt nicht so der Punkt der Kirche, zumindest weiß ich das jetzt nicht zu 100%, wo sie gesagt hat, okay, ab nach der Pest waren wir jetzt voll groß oder sowas. Also das weiß ich nicht, wie es danach war, aber währenddessen war es auf jeden Fall so, dass die Kirche schon sehr eben gesagt hat, die Pest ist scheiße. Und das ist eben, ja, die okay, Pest ja. ist vom Teufel oder natürlich irgendeine mythologische Form und Bestrafung der Menschheit so auf der Art. Ja. Genau, das auf jeden Fall.
Alles klar.
Ja, genau. Aber was auf jeden Fall noch zur Pest zu sagen ist, dass sich eigentlich nicht nur eben positive Sachen gebildet haben, sondern eben auch negative. Dazu gehört, wie gesagt, der Fanatismus zur Kirche, aber auch der Fanatismus der generelle Fanatismus, dass man Sündenböcke gefunden hat irgendwo. Und vor allem hat sich da vor allem der Punkt gestärkt, dass gegen Juden und Roma gehetzt wurde. Also man kann ungefähr sagen, dass im 14. Jahrhundert ungefähr die Hetze gegen Juden und Roma verstärkt passiert sind. Mhm. Und jetzt haben wir eigentlich schon zwei Pandemien, alleine die Pest, angesprochen und jetzt will ich einen großen Sprung ins 19. bzw. ins Ende des 19. Jahrhunderts machen, nämlich genauer gesagt nach Süd- und Ostasien bzw. Madagaskar und Lateinamerika und zwar zur dritten Pandemie, der Pest. Und wie schon vorhin angesprochen, es gibt die Pest eigentlich noch immer, aber nicht mehr so stark eben, wie du selbst gesagt hast. Und zwar haben 1896 Matrosen haben sich angesteckt in einer Kajüte und man hat dann entdeckt, dass eben auch hier ein Floh schuld war, quasi, dass diese Pandemie wieder oder die Epidemie in dem Fall passiert ist und quasi das wieder der erste Fall eines doch recht dramatischen Pestausbruchs war. Und ja, das Ganze hat eigentlich doch im 19. Jahrhundert weltweit 12 bis 15 Millionen Menschen das Leben gekostet.
Was?
Also obwohl wir, ja, und das war für mich auch extrem schockierend, obwohl wir eigentlich ja sagen, okay, Pest, das schieben wir ins Mittelalter, im 19. Jahrhundert, beziehungsweise Mitte 20. Jahrhundert, haben wir weltweit 12 bis 15 Millionen Pesttote gehabt. Und das ist schon gestört.
Weißt du, welche Risikogruppen diese Pest hatte?
In dem Fall habe ich das leider nicht recherchiert. Aber
wahrscheinlich jeder einfach.
Ja, also ich schätze die meisten.
Ja.
Ja, nein, das weiß ich leider nicht, also da kann ich keine Antwort.
Aber interessant nochmal zurückzukommen auf die Sündenböcke von damals, weil ich das auch gleich erkannt habe, dass es halt jetzt auch gleich ist. Man sucht nicht irgendwie so eine Lösung oder irgendwas, sondern halt immer, irgendjemand hat halt Schuld.
Genau. Voll. Ja. Also genau das Gleiche wie heute. Ja.
Ja.
Da hast du recht. Ja. So. Witzigerweise kam es dann noch einmal zu einer Pandemie oder Epidemie in dem Fall, weil die Mandschurei wurde im Jahr 1910 und 1911 getroffen und kostete ungefähr 60.000 Menschen das Leben. Also die Pest ist noch lange nicht ausgestorben und man sollte darüber nachdenken, was man dagegen macht. Aber es ist ja nicht so schlimm. Das sage ich jetzt einmal, weil wir haben jetzt andere Probleme, nämlich das Coronavirus. Ob das so schlimm ist wie die Pest oder die Pest schlimmer war, das kann sich jeder selber denken. auf jeden Fall, woher kam eigentlich der Name eigentlich vom Schwarzen Tod? Warum glaubst du? Ich glaube, ich habe schon ein bisschen was angesprochen vorher.
Ich nehme mal an, die Körperverfärbung, die sie damals hatten und Puh. Gute Frage. Habe ich mir eigentlich nie so konkret selbst gestellt. Immer wenn ich Schwarzer Tod höre, dann denke ich halt immer, dass die Zeit damals so dunkel war eben, weil überall Tote waren. Man sieht auch immer so alte Gemälde, wo der Sensemann irgendwo ist. Und natürlich hat das nichts an einem realen Bild zu tun wie damals. Kann ja auch ein schöner, sonniger Frühlingstag gewesen sein. Schwarzer Tod. Ich nehme wirklich an, von den Symptomen, die sie hatten.
Von ja, es gibt zwei Formen vielleicht eigentlich der Erklärung. Ich werde jetzt noch keine aufdecken, weil wir kommen ja später nochmal zum Schwarzen Tod ganz genau. Aber grundsätzlich hast du schon mal sehr recht. Und ja, du hast gerade angesprochen die Gemälde mit dem Sensenmann. Was hat der Sensenmann noch auf?
Eine Kapuze.
Und was noch?
Auf den Kopf oder allgemein?
Im Gesicht.
Im Gesicht?
Ja, das hat der eine Maske auf.
Der da.
Die Rabenmaske. Ah,
stimmt, ja, da wo man sich gemeint hat, damit schützen zu können.
Ja, ich komme auch nochmal zu diesem Punkt. Ja. Aber behaltet dir, beziehungsweise behaltet euch, die Rabenmaske im Kopf.
Okay.
Ich gehe jetzt mal gleich ins 15. bzw. ins 17. Jahrhundert, wo die Pocken uns erreicht haben. Und zwar, 1492 kam das erste Mal kam man das erste Mal Europäer auf die amerikanischen Kontinente und haben dort eigentlich die Pocken verbreitet. Und zwar starben ungefähr 30% aller Infizierten. Und das heißt also, zwischen 15, dem 15. und 17. Jahrhundert starben auf dem amerikanischen Kontinent etwa 20 Millionen Menschen an Pocken. Und das entspricht etwa 90% der damaligen Bevölkerung. 90%, Alter. Das ist schon gestört. Und jetzt kann man sich gegen Pocken impfen. Eh gut, aber schau, wie scheiße Pocken sind, ja? Nicht so
Ja.
leibend. Also an alle Impfgegner, liest euch das mal durch. Nur so zur Info. Auf jeden Fall, genau, was wollte ich jetzt sagen? Und zwar. Ja, auf jeden Fall die Pandemie, also die Pockenpandemie, half den Europäern extrem bei der Kolonialisierung wiederum und bei der Entwicklung von neuen Gebieten und Eroberung von neuen Gebieten und veränderte eigentlich die Geschichte Amerikas, weil die Europäer eigentlich die Weltwirtschaft so extrem prägen konnten. Das ist eben, was ich vorhin schon angesprochen habe, extrem interessant, dass nach so einer längeren Pandemie immer irgendeine andere Form von einem System kommt. Und zwar hat diese Pandemie, die Pockenpandemie, Europa bzw. Amerika in dem Fall extrem geholfen, den Kapitalismus zu stärken. Und das finde ich eigentlich recht interessant, weil
Aber wie genau?
ja, es starben viele Leute und man konnte quasi die Leute schützen, die europafreundlich waren und kapitalismusfreundlich, indem man sie einfach wieder zurückgeholt hat. Indem man dann die Leute dort wieder hingesandt hat, nach so einer extremen Pandemie, wo 90% der Bevölkerung starben, kann man eigentlich drüber fahren. Und so haben sie die Wirtschaft und vor allem aber auch die Ausbeutung der Bodenschätze, vor allem in der damaligen Zeit, also vor allem Silber und Gold, extrem gestärkt und eigentlich Europa hat da sein Monopol draufgesetzt. Ja. Deswegen, ja.
Krass, ja.
Ja, das ist schon krass. Habe ich mir auch nicht gedacht.
Die holen sich halt immer, ja, Kapitalismus holt sich immer aus jeder Situation was raus.
Ja, wie man es halt nimmt, gell? Ja, ein kleiner Fun Fact, der britische Arzt namens Jon Snow
Was?
hat die Ausbreitung von den Pocken eigentlich das erste Mal entdeckt und quasi auch zum ersten Mal gesagt, wie man sie eindämmen kann. Also, Jon Snow, our King oder
Ah,
so
okay.
ähnlich.
Wann hat
Genau,
er das
ich
mehr oder weniger entdeckt?
Das war 1854.
Okay.
Genau.
Alles klar.
Genau, wir springen jetzt gleich mal weiter ins Jahr 1918 bis 1919. Was war da, Robert?
1818, 1819. Da
Du
war
hast letztes Mal darüber geredet?
die spanische Grippe war da.
Die spanische Grippe war da. Und zwar
Genau.
das H1N1-Virus, genau, Anfang des 20., 21. Jahrhunderts, starben. Haben sich rund 500 Millionen Menschen infiziert und wie schon vorhin angesprochen, 50 Millionen Menschen starben weltweit ungefähr. Ja, der Zeitpunkt war relativ ungünstig, denn was war 1918, 1919 noch so?
Da war der Ende des Ersten Weltkriegs.
Der Erste Weltkrieg hat aufgehört, genau. Und es gab schon relativ viele Tote. Und jetzt kommt da mal noch so eine depperte Grippe rüber. Und die Gesundheitsbehörden waren natürlich extrem überfordert. Ja. Das ist natürlich auch der Grund, warum diese Pandemie so viele Tote hatte. Und Fun Fact, ich glaube, ich habe es auch schon mal erwähnt in einer unserer Folgen. Die spanische Grippe kam gar nicht aus Spanien. Aber du weißt sicher, woher?
Ah, stimmt. Oh, nein, weiß ich nicht mehr.
Aus Amerika,
Ah, ja.
genau gesagt aus Philadelphia.
Stimmt. Nochmal zu dir hinzuzufügen, zuvor hin. Ja,
Ja.
Krieg war da, da sind auch viele gestorben und sicher ein anderer Grund auch, warum da viele gestorben sind. Da glaube ich, war die internationale Kommunikation und Zusammenarbeit sicher auch nicht auf der Höhe wie heutzutage. Also ich würde nicht sagen, dass sie heute tadellos ist, ja. Aber ich
Ja.
glaube, damals war es sicher noch schwieriger. Und da gab es kein Internet, kein Fernsehen oder irgendwas, wo man hätte das auch sich selbst aneignen können, außer über Zeitungen. Aber auch selbst da mussten die Journalisten immer vor Ort sein oder sich irgendwie austauschen, was sicher nach dem Ersten
Ja.
Weltkrieg sicher nochmal schwerer war.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich komme dann eh nochmal genauer drauf zurück, aber Social Distancing gab es auch schon früher. Wenn es einen Hashtag oder beziehungsweise Social Media damals schon gab, dann wäre dieser heutige jetzt nicht neu. Ich lese dann einen kurzen, wie sagt man das, Warnhinweis vor aus dem Jahr 1918,
Ich sag
wo
sowieso,
vor
dass
eben
da
der spanischen
Hashtag
Grippe.
aussterben.
Was?
Ich sag sowieso, dass der Hashtag aussterben wird. Da lachen sie uns in 100 Jahren aus.
Ja, okay. Das ist wieder eine ganz eine andere Geschichte, Robert.
Gut, lies vor.
An das will ich nicht glauben. Na, das lese ich später vor. Ich komme noch einen Schritt weiter und springe ins Jahr 1981. 1981, was war da ungefähr? Was
Der
kann man
Kalte
sagen?
Krieg.
Der Kalte Krieg und was war noch? So ein 60er Jahre, was ist da passiert?
So, die Hippie-Zeit meinst du, oder wie?
Die Hippiezeit, ja. 1981 ist das der erste dokumentierte Fall von, und ich sage es jetzt ungern in Bezug auf Hippiezeit. Alter, ich denke mal gerade, ich bin echt ein Hippie-Gegner, aber bin ich gar nicht. Ja. Aber da ist der erste dokumentierte Fall von HIV und AIDS aufgetreten. Und zwar in Amerika. Und seit 1981 haben sich 75 Millionen Menschen mit dem HIV-Virus infiziert. Und 32 Millionen Menschen sind daran gestorben. Und HIV ist eigentlich mittlerweile noch immer eigentlich eine Pandemie. Und man kann aber HIV schon sehr gut mit Medikamenten heilen und man kann Infizierte so irgendwo ein sehr gutes und langes Leben führen lassen auf die Art. Bei AIDS wird es dann schon ein bisschen schwieriger, aber auch hier geht es eigentlich sehr gut voran mit der Forschung. Aber wenn man sich mal vorstellt, seit 1981 gibt es eigentlich den ersten Fall. Das sind jetzt mittlerweile 40 Jahre und man kann noch immer HIV und AIDS nicht zu 100% heilen. Es gibt Medikamente.
Kannst du uns da kurz den Unterschied zwischen HIV und AIDS sagen?
Weißt du?
HIV ist das Virus und AIDS ist die Krankheit, nicht?
Ja, kann man schon so sagen, aber
So sehr simpel.
ja, sehr simpel gesagt, ja. Schau lieber noch einmal. Aber so habe ich es im Kopf. Also ich habe es irgendwann mal vor 5 oder 6 Jahren gelesen. Also kann sein, dass ich das überlesen habe.
Ja, HIV steht für humanes Immundefizienzvirus. Es bezeichnet also den Erreger. AIDS hingegen ist die Abkürzung für die Krankheit Acquired Immune Deficiency Syndrome, erworbenes Immundefektsyndrom, die durch das
Also
HIV.
ist es das Gleiche.
Na eben, so wie ich gesagt habe. Es
Na,
ist also
ja.
das durch das HIV-Virus hervorgerufene Krankheitsbild.
Ja, aber es gibt ja schon einen großen Unterschied zwischen, also es gibt auf jeden Fall beim HIV, beim HIV-Virus, boah, dass ich es rauskriege, einen Unterschied oder beziehungsweise Stufen.
Ja, das kann gut sein, das weiß ich gar nicht.
Okay, mein Lieber. Wir springen 10 Jahre vor unserer Zeitrechnung, na Scherz, wir springen 10 Jahre vor, also in die Vergangenheit, so, und zwar ins Jahr 2010.
Jawohl.
Kannst du dich noch an die Schweinegrippe erinnern?
Ja. Also ich weiß, dass viel in den Medien darüber berichtet wurde, dass es sehr was Großes war, aber da haben wir eh schon geredet. Ich selbst habe mich da ein bisschen nicht so damit beschäftigt, weil ich dachte, ja, das ist halt irgendwo irgendwas anderes und zu mir kommt das eh nicht. Aber es war auf jeden Fall präsent.
Hast du gewusst, dass sich 60,8 Millionen Menschen infiziert haben?
Oh na, das wusste ich nicht.
Und weißt du alleine wo? In den USA, mein Lieber.
Die
Allein in den USA
Schweinegrippe.
gab es 60,8 Millionen Menschen.
Wo ist die Schweinegrippe losgestartet?
In Mexiko, glaube ich.
Mexiko war das. Ja, das haben wir eh
Aber ich
letztes
glaube, das
Mal
haben wir
besprochen.
letztes Mal besprochen, oder?
Ja, das war die
Ja,
Schweinegrippe dann.
das war dann Mexiko, genau.
Ja.
Auf jeden Fall sind zwischen 151.000 und 575.000 Leute gestorben, weltweit. Was jetzt auch nicht zu wenig ist, aber es war jetzt nicht so ein großer Virus. Und selbst wie du selbst sagst, ich habe es zwar auch mitbekommen, aber es war mir eigentlich relativ blunzen zu dem Zeitpunkt. Es war jetzt nicht so schlagartig in den Medien auch. Außerdem war es vor allem im amerikanischen Raum und nicht im europäischen. Und das macht es natürlich dann wieder für uns ein bisschen schwächer. Aber die Schweinegrippe ist ein bisschen irreführend, zumindest sein Name, weil nicht nur von Schweinen kann das übertragen werden, sondern klarerweise auch von Mensch zu Mensch, aber auch von Vögeln. Also nicht nur Schweine sind quasi der Wirt in dem Fall.
Im Endeffekt wurde das immer nur nach dem benannt, welches Tier es als erstes übertragen hat, nicht?
Ja, stimmt, aber man ist eben später darauf gekommen, dass es auch Vögel übertragen können.
Okay, ja.
Genau.
Also müsste der Coronavirus Pangolin-Fledermaus-Virus heißen.
Ja, eigentlich nur Pangolin-Virus, weil von der Fledermaus geht es ja zum Pangolin, oder? Von der Fledermaus geht es nie zum Menschen. Habe ich das richtig
Okay.
verstanden?
Ich glaube, da war irgendeine Kombination von beiden, mehr oder weniger.
Aha, interessant.
Auf jeden Fall sind beide, glaube ich, schon sehr relevant bei der Übergabe.
Okay, ja. Relevant auf jeden Fall, weil ich meine, das Pangolin wird es nicht kriegen, wenn die Fledermaus
Ja,
nicht wäre.
auf jeden Fall.
Passt. Gut, wir kommen zur letzten, zum letzten Virus, nämlich Ebola-Virus, 2014 bis 2016, beziehungsweise heute noch ein bisschen. Man kann ungefähr sagen, dass 28.000 Menschen gestorben sind. Und vor allem in Westafrika. Also man muss. Das ist wirklich eigentlich mehr eine Epidemie. Natürlich wurde sie als Pandemie ausgerufen, aber sie ist eher in Afrika. Und das macht es natürlich nicht besser, aber grundsätzlich
Aber
ja,
warte, wir
ist
haben
es
ja
auch ein
letztens
Scheiß.
besprochen, dass eine Pandemie von der oder von dem WHO Generalsekretär oder Generalsekretärin ausgerufen wird. Das heißt aber, es war dann schon auch länderübergreifend.
Genau, es war eben länderübergreifend, aber es war im Kontinent Afrika, also vor allem eigentlich in Westafrika. Und natürlich, es war am ganzen Kontinent, aber es ist kaum nach Europa oder andere Kontinente gekommen.
Naja, da dürfen wir
Es
aber
war
nicht
eine
lügen, dann
Pandemie.
ist es immerhin auch eine Pandemie.
Es war auf jeden Fall eine Pandemie, genau, ja, das sage ich eh. Genau.
Okay.
Ja, mein Lieber, bei welcher Minute sind wir schon? Bei 38 ungefähr, mit 10
Genau.
Minuten streichen von vorher. Ja, dann werde ich jetzt ein bisschen über die spanische Grippe und die Pest drüber switchen, fahren, fliegen. So,
Mach das.
passt das? Passt. Alles klar. Also, ich komme jetzt konkret zur spanischen Grippe. Die spanische Grippe, wer würde es glauben? Die Symptomatik der spanischen Grippe ist Fieber, Husten und Kopfschmerzen. Könnte die spanische Grippe eigentlich ein Coronavirus sein? Nein. Auf jeden Fall. Hat aber auch eigentlich mit einer Lungenentzündung geendet dann, mehr oder weniger. Und da habe ich einen ziemlichen argen, eine arge, eine, na, wie sagt man das? Ein Experte hat gesagt, oder ein Mensch, der das selbst erlebt hat, hat gesagt, morgens ist man krank, abends ist man tot. Oder abends ist man krank, morgens ist man tot. Weil die spanische Grippe hat einen binnen 1 bis 2 Tagen einfach getötet. Und das ist schon etwas Gestörtes eigentlich, weil man hier sehr, sehr schnell reagieren muss. Und das habe ich auch nicht gewusst, dass es eigentlich so, so arg war. Natürlich hat es damals auch Vorerkrankungen gegeben und die Menschen waren generell geschwächter, eben auch durch den Ersten Weltkrieg, wie vorhin schon angesprochen. Aber trotzdem, ein bis zwei
Ich
Tage durch das Virus ist schon nicht schlecht.
ja, ich weiß, ich habe die spanische Grippe immer durch Spielfilme und sowas in meinen jungen Jahren damals noch mit Fieber und schnelles Sterben assoziiert. Und deswegen habe ich das irgendwie immer schon tief im Kopf gehabt, dass die spanische Grippe, dass wenn du das hattest, dann sind die dann auch ins Krankenhaus gekommen und dann war eigentlich mehr oder weniger 2 Tage lang und dann bist du weg. Also finde ich diese Aussage von dem Betroffenen eigentlich ziemlich treffend, so was ich über mich informieren konnte über die spanische Grippe.
Man kennt vielleicht auch Bilder von der spanischen Grippe, und zwar tote Leute, Bilder von toten Leuten, die nach Luft schnappen. Weil eigentlich das Letzte, was du in deinem Leben gemacht hast, war Luft holen. Du bist eigentlich den ganzen Tag wirklich von morgens bis abends dagelegen und hast die ganze Zeit nur versucht, Luft zu holen, und irgendwann bist du halt verreckt.
Ich habe
Und das
auch
ist
immer
schon
diese Bilder im
Gänsehaut.
Kopf, wo sie in diese Militärlazaretts und mit dem Tüchern an dem Kopf und alle irgendwie so, die Schwestern daneben sind alle in weiß gekleidet und alle sind am Schwitzen vom Fieber. Das verbinde
Voll.
ich sofort mit der spanischen Grippe.
Voll. Das ist auch richtig gestört. Ja, die spanische Grippe hat eine interessante Sterblichkeitsrate gehabt, oder interessantes Sterblichkeitsdiagramm. Und zwar starben eigentlich vor allem Babys und Kleinkinder und ältere Menschen, also zwischen 70 und 74 Jahren. Die Personen, die sehr selten starben oder die sehr robust erschienen, waren Menschen zwischen 20 und 40 Jahren. Und natürlich fragt man sich jetzt, okay, warum ist das so? Und 2014 hat ein Team um Michael Worobey von der University of Arizona erforscht, dass diese spanische Grippe eigentlich schon einmal passiert ist, und zwar 10 bis 15 Jahre vorher. Aber halt in einem extrem natürlich geringeren Ausmaß. Also es wurde als ehrlich Grippe eingestuft. Und man konnte sagen, diese Menschen, die eben zu der spanischen Grippe dann eben zwischen 20 und 40 Jahre alt waren, hatten schon ein Immunsystem, ein Abwehrsystem gegen dieses Sympt oder gegen dieses Virus gebildet. Was halt dann bei der spanischen Grippe dazu kam, ist ein anderes Virus wiederum, das sich mit diesem, was vor 10 bis 15 Jahren passierte, verknüpft hat und es dann einfach stärker gemacht hat. Aber trotzdem, die 20- bis 40-Jährigen zu diesem damaligen Zeitpunkt waren einfach schon irgendwo immun. Ja? Und darauf ist man erst 2014 gekommen. Also das fand ich auch interessant, dass es eigentlich erst vor 6 Jahren passiert ist, obwohl die spanische Grippe vor 100 Jahren war.
Ja, da sieht man auch, wie die Technik und die ganze Forschung und Medizin und alles sich schon krass weiterentwickelt hat, dass man noch eine Sache, die knapp vor 100 Jahren damals war, 2014, das noch so nachforschen kann.
Voll, finde ich auch. Ja.
Ja.
Und jetzt erzähle ich eine kleine Geschichte, die. Oder nein, andersrum. Ich mache zuerst was anderes. Und zwar frage ich wieder was. Und zwar, hast du gewusst, wie eigentlich die spanische Grippe eine getötet hat? Ja, okay, mit Ersticken, aber was hat sie im Körper gemacht? Weißt du das?
Nein, aber bevor ich das wissen will, will ich mal wissen, warum es jetzt der schwarze Tod war.
Ich komme noch dazu.
Ah, dazu kommst du noch. Okay, ich dachte, du hast es schon vergessen.
Nein.
Okay, wie die spanische Grippe. Also jetzt intern?
Na, außerdem, Robert, der
Ja.
schwarze Tod war die Pest, wir sind bei der spanischen Grippe.
Na, schon, aber nur weil die Frage von vorher noch nicht beantwortet war.
Ja, aber ich komme noch mal kurz zur Pest.
Ah, okay. Also jetzt ist aber die Frage, wie der Virus mich intern
Ja,
getötet hätte.
genau.
Die spanische Grippe. Wenn die letzte Welle an Lungenerkrankungen gestorben ist, dann wird es irgendwas in meiner Lunge angegriffen haben.
Genau.
Die unteren Atemwege.
Das Interessante ist, man denkt eben genau so, ja. Das Virus steckt oder bekämpft einen selbst. Das Interessante bei der spanischen Grippe ist eigentlich, dass das Virus das Immunsystem ausgetrickst hat. Und zwar also eigentlich den eigenen Körper. Das Virus hat gesagt, hey, da ist ein Erreger, kämpfe mal gegen den, und zwar in der Lunge. Und das Virus selbst hat eigentlich gar nichts attackiert, sondern hat eigentlich nur dem Immunsystem gesagt, hey, da ist was. Und das Immunsystem hat so stark attackiert, dass das Immunsystem, dein eigenes, dich eigentlich selbst umgebracht hat.
Ist einfach kollabiert.
Einfach kollabiert. Und das ist schon was Gestörtes eigentlich, dass ein Virus, den man so kennt, eigentlich dich nicht selbst umgebracht hat, sondern nur vorgetäuscht hat.
Ja. Und das, weil wir das wissen ja schon von den vorigen Folgen, nur um sich selbst zu verbreiten. Also das zu hat verbreiten. Ja absolut, ja, das hat ja nichts, will ja nicht den Wirt direkt abtöten, passiert meistens, aber im Endeffekt will er sich eigentlich nur vermehren.
Voll, voll. Und jetzt habe ich zum ersten Mal eine Geschichte aus der Geschichte, und zwar von einem sehr bekannten Menschen aus der Geschichte, nämlich Egon Schiele. Ich glaube, du kennst ihn, oder?
Yes. Yes.
Wie ist Egon Schiele gestorben?
Der ist, oh boy, ist er nicht an der spanischen Grippe gestorben?
Der ist an der spanischen Grippe gestorben. Und ich lese dir jetzt vor, wie. Und zwar im Oktober 1918 hatte das Virus, die spanische Grippe, Wien erreicht. 1918. Und der damals 28 Jahre alte Maler Egon Schiele bangte sehr um seine hochschwangere Frau, die Edith, und das noch immer ungeborene Kind. Und als das Fieber aber immer höher wurde und der Atemnot natürlich schlimmer wurde, zeichnete Schiele ein Porträt der Sterbenden. Und diese Kreidezeichnung, die sollte aber auch seine letzte sein, denn kaum hatte er Frau und Kind zu Grabe getragen, legt er sich mit Schüttelfrost ins Bett, und am 31. Oktober, also 3 Tage nachdem die beiden starben, starb auch er an der spanischen Grippe. Also es war nicht leidend.
Ja, das weiß ich ja, dass er sehr traurig, ziemlich jung, so viel Potenzial.
Ziemlich jung. Und ja, vor allem, man kann diese Kreidezeichnung noch immer anschauen, und das ist nicht laut.
Ja, ich kenne auch dieses Bild von ihm. Ich glaube, wo er da irgendwo im Bett liegt. Ist, glaube ich, sogar eine Fotografie. Mhm. Die auch sehr, sehr, ja, ist auch wieder so typisch mit Weiß, im Laken und alles so. Krankheitsbett, wie er so ein bisschen sehr schwächlich drin liegt.
Mhm. Ja, müsste man die gegenchecken einmal, ob das schon zu dieser Zeit war. Mhm. Ja. Na, auf jeden Fall. Ja, wolltest du was sagen gerade?
Nein, ich starre nur meine Egon Schiele Porträts in meinem Zimmer an und halte mir meine Träne zurück.
Die Original natürlich, ne?
Ja, sowieso.
Natürlich, sehr gut. Genau, und das habe ich, glaube ich, auch schon vorhin angesprochen. Die Social Distancing gab es vorher schon oder damals schon. Und zwar haben auch damals schon die Staaten viel zu spät reagiert. Und zwar diesmal aber 2 bis 3 so Monate später, eigentlich als die Zahl der Betroffenen immer größer wurde. Und man kann wirklich sagen, man hat einen ähnlichen Ablauf wie momentan. Also ich habe mir das nochmal durchgelesen alles, und es gab eben dann langsam die Schulschließungen, es gab langsam eben Schließungen diverser Geschäfte oder Lokale, und es wurde auch hier eben einfach viel zu spät reagiert. Das Einzige, was hier ausschlaggebend war, war in Amerika, und da wurde das einfach noch nicht so ernst genommen oder generell einfach nicht ernst genommen. Und jetzt lese ich kurz vor, was so ein Plakat war in den USA, das extrem ausschlaggebend war für diese spanische Grippe. Und zwar würde ich das eigentlich mit der heutigen Zeit sehr, sehr gut vergleichen können. Mhm. Und zwar "To prevent influenza" steht ganz groß als Überschrift. Mhm. "Do not take any person's breaths." Okay, ist klar. "Keep the mouth and teeth clean." Auch nicht schlecht, ja. Ich meine, das kann man heute von jedem Menschen erwarten, meistens früher wahrscheinlich nicht. Avoid those that cough and sneeze. Machen wir heute auch. Don't visit poorly ventilated places. Das finde ich interessant, weil das würde man heute vielleicht nicht mehr sagen. Keep warm, get fresh air and sunshine. Ja. Ist eh klar, aber ist ganz nett, weil das wurde halt dieses Mal nicht gesagt, dass man wirklich Sonne auch genießen soll. Don't use common drinking cups, towels, etc. Cover your mouth when you cough and sneeze. Heute sagen wir, niesen ein scheiß Ellenbogen, Alter. Das finde ich auch wieder schön, eigentlich. Avoid Worry, fear and fatigue. Wurde eigentlich bei uns auch nicht so kommuniziert. Stay at home if you have a cold. Stay at home, Hashtag. Ja. Wir
Hashtag.
sehen Parallelen. Ja. Walk to your office or work. Ja. Wir gehen halt gar nicht mehr. Und in sick rooms wear a gauze mask like in Illustration, also auch damals gab es schon Masken. Das war die spanische Grippe.
Ja, ich habe da auch noch von meinen vorigen Recherchen auch noch so von der spanischen Grippe solche Bilder gesehen, wo sie eigentlich die teilweise gleiche Gesichtsmasken haben, wahrscheinlich nicht so hohe Filterrate wie unsere heutzutage, aber trotzdem so Nase, Mund, Kinn drüber. Aber was auch sehr gängig war, war nur diese Nase, Mund, das praktisch das noch über dem Kinn aufgehört hat. Nur
Ja,
Kn
ich habe auch so ein Foto gesehen. Ich
Ja,
glaube, das
das
stelle ich dann
ist.
auf unsere Website, weil das ist so ein geiles Foto eigentlich. Ja. Das schaut so blöd aus, wie so eine Schweinenase eigentlich.
Ja, und ich denke, haben die dann gar nicht geredet oder so, weil, keine Ahnung. Ja, okay, aber besser als nichts. Ich weiß nicht, wie sie damals das Konzept von Viren kannten. Deswegen war es ja schon nicht mal ein schlechter Ansatz.
Voll, voll. Ja, also wir haben eine ähnliche Situation wie damals eigentlich. Viele Medien schreiben, man kann die spanische Grippe nicht mit Corona vergleichen. Viele andere schreiben, man kann sie vergleichen. Ja, ich bin zwiegespalten. Also in der Situation, wo wir jetzt sind, glaube ich, kann man es nicht vergleichen, weil wir einfach auch viel mehr Möglichkeiten haben und vor allem medizinische Möglichkeiten. Aber auch, wie du vorhin angesprochen hast, die Kommunikation funktioniert einfach viel schneller. Und man kann auch internationaler besser zusammenarbeiten.
Ja, da glaube ich, kann man
Und
auch erst zu einem
jetzt,
späteren Zeitpunkt was sagen.
genau. Und jetzt lese ich was vor und du musst erraten, über was ich rede, okay?
Okay.
Eine ansteckende Krankheit breitet sich aus, eingeschleppt von Reisenden aus Asien. Als einer der ersten in die Ha Als einer, ich kann überlesen, als einer der ersten ist die Hafenstadt Venedig in Norditalien betroffen. Schon bald erlassen die Stadteroberen Quarantänemaßnahmen und riegelt den Zustrom von Fremden und Händlern ab. Von was rede ich?
Okay. War nochmal eingeschleppt von Reisenden
Aus Asien.
aus Asien. Venedig war abgesperrt, Händler.
Ja.
Ich glaube, jetzt glaubt man sicher an ein Virus oder so und das ist irgendwas extrem. Aber darf man wissen, aus welchem Jahr der Text stammt?
Eben nicht, weil das ist eben genau das Geheimnis. Es klingt genauso wie die Corona-Pandemie eigentlich.
Okay.
Aus Asien mitgenommen, Italien war einer der ersten Länder.
Ja, dann
Es
wird's.
war die Pest,
Ja,
mein
es war die
Lieber.
Pest.
Es war die Pest, ja. Aber es ist wirklich arg, dass eigentlich die Pest genauso geklungen hat oder geklingt wie das Coronavirus. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich möchte niemandem Angst machen, gell? Gehen wir weiter. Und zwar gehen wir zu dem Begriff Pest. Woher kommt eigentlich das Wort Pest? Und zwar vom Bakterium Yersinia pestis. Und das heißt, und das wird vor allem von Insekten wie Flöhen zum Beispiel eben verbreitet. Und die Bezeichnung Pest kommt oder leitet sich eigentlich von dem Wort Pestis ab und bedeutet Seuche. Also echt nicht so weit hergeholt, aber
Vor
ja,
allem,
hätte ich
wenn man
nicht
auch
gewusst.
ans Englische denkt. wo Pest immer noch eine Seuche ist. Da kann man ja alles, was ja, hat ja eine größere Bedeutung.
Ah, das ist auch nicht schlecht. Das habe ich auch nicht gewusst.
Ich glaube, man kann sogar sagen, my little brother is a pest. Also ist einfach.
Ja, klar. Na sicher, jetzt, wo du sagst, ja, das ist sowas, diesen Ausdruck kenne ich ja.
Ja, auch
nicht schlecht.
Being a little pest.
voll. Und warum heißt, oder warum, und dazu komme ich zuerst, warum hat eigentlich eben dieses Gemälde, von dem wir vorhin gesprochen haben, diese Schnabelmaske?
Das, glaube ich, kann ich beantworten. Ich habe mal das gehört. Ich weiß aber nicht, ob ich das jetzt korrekt wiedergebe. Aber sie dachten, sie haben in diesen Schnabel vorne, haben sie irgendwas für Gräser gelegt oder irgendwas und dachten, dass sie das vor der Pest schützt und dass da nichts reingeht und noch zusätzlich diese Sachen, was in diesen Schnabel legen, sie davor schützen. Praktisch so wie ein D-Filter.
Richtig. Fast richtig. Also die, in den Schnabel vorne haben sie Kräuter gelegt und da haben sie geglaubt, dass sie es quasi abhalten damit. Und die Gemälden oder die meisten Gemälden mit dieser Schnabelmaske, diese Menschen haben auch einen Stock in der Hand. Und auch bei diesem Stock haben sie geglaubt, das hält sie von dieser Krankheit ab. Sie können quasi die Krankheit niederschlagen.
Ich dachte schon, sie verwenden den Stock so auf Social Distancing. So, der Stock ist immer 1,50. Du musst ihn dann immer... 1,50 bitte.
Das ist geil. Das sollten wir auf jeden Fall einführen. Und Schnabelmasken auch.
Ja. Aber das waren ja, die den Schnabel getragen haben, waren ja meistens so Apotheker oder Mediziner oder halt irgendwas sowas, oder?
Ja, genau, es waren meistens Ärzte eigentlich. Ja.
Alles klar. Genau.
Und ich habe auch schon vorhin davon gesprochen, dass eigentlich 581 oder sowas, wenn ich mir jetzt nicht verrede, jetzt muss ich nochmal echt draufscrollen, 541 so, quasi diese erste Pandemie, aufgeschrieben wurde, dieser Pest. Und tatsächlich haben eigentlich Forscher herausgefunden, dass diese viel älter ist, dieses Bakterium. Und zwar wurde es angeblich schon 2800 bzw. 1700 vor Christus eingeführt oder hat es das gegeben. Und zwar wurde das nämlich von Forschern entdeckt, die das Erbgut, also generell Erbgutproben aus den Zähnen und Knochen von 500 Toten analysiert haben. Boah. Und das finde ich extrem gestört, dass sich das Virus dort so festsetzen kann oder dass man es noch immer so nachweisen kann, dass man 4000 Jahre alte Skelette eigentlich so erforschen kann und sagen kann, okay, ja, hat halt einmal die Pest gehabt. Ja,
obwohl man auch sagen muss, dass ich weiß jetzt nicht, ob das vom Virus ausgeht, dass der so lange nachweisbar ist oder von den Zähnen, weil die Zähne sind ja allgemein was sehr Besonderes. Dass die
klar, also es ist natürlich gut geschützt gewesen vom Zahnschmelz, das stimmt, ja. Das wird auch geschrieben in dieser Studie, aber grundsätzlich finde ich es einfach trotzdem arg, dass das 4000 Jahre alt ist, ja, egal ob das jetzt Zähne sind oder irgendwie anderes Teile vom Skelett. Ich finde es einfach nur irgendwie faszinierend, oder?
Dass man ja, das so auf jeden Fall. Kann. Solche Sachen finde ich sowieso immer mega faszinierend.
Genau. Ja, und jetzt, das ist ziemlich geil. Also früher, eben durch diese Reisenden aus Asien, die kamen eben vor allem aus nach Italien. Und als man dann begonnen hat, die Leute ein bisschen abzuchecken, hey, woher kommt diese Seuche, was ist das, wurden eben diese Seeleute und Händler 30 Tage in Isolation geschickt, und zwar auf dem Festland und noch genau gesagt in Ragusa in Italien. Und dort wurden sie eigentlich mehr oder weniger in Quarantäne geschickt, 30 Tage lang, damit sie quasi dort dann schauen, und wenn dort was passiert ist, dann hat man gewusst, okay, die dürfen nicht weiter. Wenn man keine Krankheitssymptome gezeigt hat, dann darf man auch einreisen. Und wenn man sich jedoch nicht daran gehalten hat, an diese Isolation, und das finde ich richtig arg, musste man sich 30 Tage lang mit Pestverdächtigen unter Quarantäne stellen. Also man wurde quasi absichtlich angesteckt.
Boah, das ist aber auch eine arge Maßnahme.
Ja, das ist richtig arg, ja. Also vielleicht sollte man das bei uns auch einführen, gell? Nein, ich scherze nur herum. Bitte nicht. Ja, auf jeden Fall gab es während der Pest zwischen 30 und 40% der Menschen sind gestorben. Und vor allem hat sich diese Pandemie und Epidemie in Florenz, Venedig und Marseille sehr ausgebreitet. Und interessant ist auch noch, dass wir sagen ja Quarantäne oder Quarantäne, je nachdem, wie man es sagen möchte. Weißt du, woher das Wort kommt?
Quarantäne. Sicher irgendwas aus dem romanischen Stamm. Würde
Es
ich.
kommt aus dem Französischen. Und zwar abgeleitet aus dem Wort Quarantäne, keine Ahnung, wo ich das jetzt richtig ausspreche, aber das bedeutet 40. Warum 40? Weil am Anfang wurden die Leute zwar 30 Tage quasi in Quarantäne geschickt, weil das waren quasi nur die Schiffe ganz am Anfang, die vom Handel kamen und die einfach unter Quarantäne geschickt worden sind. Später wurden 40 Tage draus gemacht, und zwar, weil man das aus der Bibel genommen hat, die 40 Tage. Ich muss es nochmal kurz nachlesen, warte eine Sekunde.
Ich
Das ist 30
wollte
Tage,
auch gerade vorhin sagen, ich hätte irgendwas gesagt wegen den 40 Tagen von Jesus in der Wüste, dass sie das einfach so zack übernommen
ja,
haben und sagen,
das war es,
du.
das war es. Genau, das wollte ich gerade nachlesen, ja.
Geil.
Das ist wirklich, ja. Na, kannst du das einfach sagen? Kannst du
Ich
mich einfach
weiß nicht, ich
unterbrechen
war das,
nachher?
also für mich war das nur jetzt gerade so eine lustige Annahme, was ich sagen wollte, vielleicht aus Scherz, dass man nicht wusste, okay, was nehmen wir als Maßstab her? Und dann nehmen wir einfach von der Bibel die 40 Tage von Jesus her, die er in der Wüste verbracht hat.
Genau, das war es aber auch. Also das wollte ich ja eigentlich auch sagen, aber ich
Okay.
habe es nur
Ja,
vergessen.
im Endeffekt dann eigentlich eine Fastenzeit. Das kommt ja auch von da. Die
Mehr oder
40 Tage
weniger,
Fasten.
genau. Ja, genau. Kann man so sagen.
Ja, lustig.
Okay, alles klar. Auf jeden Fall wurden es dann eben die 40 Tage Quarantäne vom Wort Quarantäne, und daraus wurde dann eben Quarantino im Italienischen und danach Quarantäne im Deutschen.
Ihr
Und
Fani Fan.
noch heute müssen alle Schiffe vor dem Einklarieren in den Hafen eines anderen Landes eine gelbe Flagge hissen, die im Flaggenalphabet für den Buchstaben Q steht, den Anfangsbuchstaben des alten Quarantino. Und den Hafenbehörden verkünden: An Bord sind alle gesund und wir bitten um freie Verkehrserlaubnis. Noch heute.
Geil.
Wir haben das Jahr 1377 geschrieben, mein Lieber, und noch heute haben wir diese scheiß Flagge.
Ja, das ist
Schon
so wie
gestört.
der First Amendment in Amerika, was die ganzen Sachen, die bleiben halt über Jahrhunderte, die bleiben über Jahrhunderte relevant und wichtig und die sollten auch unverändert immer gleich bleiben.
Ja, klar.
Ja, verstehst
Aber ich finde es eigentlich, es ist einfach so noch so witzig, dass wir noch immer eigentlich so eben Sachen mitnehmen aus der Vergangenheit, so vor
Ja,
allem
das ist ja
die
gestört.
Pest, ja.
Ein
Ja.
bisschen mal anpassen.
Ja, pass dich mal an, in die moderne Zeit herrscht.
Damn, was ist mit der?
Genau.
Ja, bei mir ist schon dunkel. Wie schaut's bei dir aus im sechsten?
Ja, bei mir auch schon langsam, und ich bin auch schon beim letzten Absatz, mein Lieber. Und zwar hast du nämlich vorhin gefragt, woher jetzt dieses Wort der schwarze Tod kommt. Und damit
Ah
will ich jetzt
ja.
auch abschließen. Und zwar, die Bezeichnung Schwarzer Tod wurde im Mittelalter eigentlich nicht verwendet. Zeitgenössische Chronisten sprechen eigentlich vom großen Sterben oder von der großen Pest, von der, kann ich mal lesen, großen Pestilenz. So, mein Lieber, jetzt habe ich es. Die große Pestilenz. Ja, dänische und schwedische Chronisten des 16. Jahrhunderts verwendeten Bezeichnung Schwarz erstmal für den Ausbruch der Pandemie 1347. und das Fruchtbare und also das Furchtbare und Schreckliche eigentlich quasi in dieser Seuche zu betonen. Und Schwarz hat man eben auch damals vor allem in der Flaggen benutzt, um Menschen ans Grab zu legen und auch diese düsteren Erlebnisse und schrecklichen Erlebnisse
So
irgendwie
Trauerfahne.
genau Trauerfahnen, ja, genau, aber auch eben schrecklich irgendwie und niederdrückende, düstere Erlebnisse irgendwie nochmal zu herzuzeigen. Also es war scheinbar echt scheiße.
Ja, dann bin ich aber trotzdem ziemlich falsch gelegen mit der Symptomatik.
Wobei wir haben eben, wie schon vorhin angesprochen, zwei Definitionen
Zwei, genau,
eigentlich
ja.
durch den schwarzen Tod. Die erste ist eben die Trauer, das, was du, glaube ich, eigentlich gesagt hast, oder? Dieses düstere Erlebnis.
Na, ich habe eben
Hast du das nicht
gesagt, dass
gesagt?
es. Ich habe eben gesagt, ja, es waren düstere Bilder und ich stelle mir das immer so dunkel vor, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es von dem kommt, sondern ich habe mir eher vorgestellt, weil ich dachte, sie haben es schon in der Zeit so benannt. Und ich habe mir
Ah,
dann
okay.
gedacht, vielleicht dann eher durch die Symptomatik.
Na, es wurde eben eigentlich erst später so, und zwar im 16. Jahrhundert so benannt. Aber das ist mal die erste, aber wo wir uns jetzt eigentlich, oder wo sich die meisten Wissenschaftler und Forscher einig sind, ist, dass es eigentlich vom deutschen Arzt Justus Friedrich Karl Hecker definiert wurde und geprägt wurde. Und zwar im Jahr 1832, der nämlich diese Bezeichnung eigentlich mehr oder weniger noch einmal aufgriff und auch wirklich festigt, weil er hat eine Publikation Der schwarze Tod im 14. Jahrhundert genannt und hat darüber gesprochen. Und damit wurde eigentlich dieser schwarze Tod, eben dieser schwarze Tod noch einmal geprägt und deswegen kennen wir ihn eigentlich noch einmal. Ob er jetzt übernommen wurde von diesen dänischen und spanischen Chronisten, ist unbekannt. Zumindest habe ich es jetzt
Er
in
hat
meinen
es ins
Recherchen nicht
Rampenlicht
gefunden, aber er hat
gerückt.
es noch einmal ins Rampenlicht gesetzt. Genau.
Alles
Genau.
klar. Okay.
Ja, ja. Und so bürgert sich einfach der schwarze Tod an und so ist es. So
Darf
habe
ich,
ich jetzt eigentlich mehr oder weniger. Ja?
ja, ich, nur ganz kurz, weil ich so überlegt habe, du musst jetzt kurz impulsiv antworten, ja, auf die Frage, die ich dir jetzt stelle. Die erste Farbe, die dir einfällt, wenn ich Coronavirus sage.
Rot.
Ja, hätte ich auch gesagt. Ich denke,
Warum?
weil dir der Virus, dieser runde Punkt, immer als so purpurrot dargestellt wird.
Ja, das und auch weil die meisten Hilfsorganisationen rot sind und die einfach sehr in den Medien gerückt sind.
Okay,
Jetzt in
ja.
letzter Zeit.
Die hätte ich jetzt gar nicht gedacht, aber für mich war dieser rote, grafische Punkt, wie der
Ja,
Virus
das
dargestellt
auch,
wird.
das auch. Das ist wahrscheinlich im Hinterkopf gewesen bei mir. Ja. Aber
Ja.
interessant, ja. Geil. Witzig. Außerdem schaue ich gerade auf meinen Adblocker, der ist auch rot, also wahrscheinlich war das einfach
Ich bin
deshalb.
gespannt. Da könnten wir mal die Zuschauer fragen, was da
Ja,
in den
könnten
Kopf
wir echt mal
kommt.
machen, ja.
Ja.
Beziehungsweise könnten wir eigentlich so machen, weil ich glaube, uns hören ja doch ein paar Leute zu. Ja, was haltet ihr davon? Oder an welche Farbe müsst ihr denken, wenn ihr an Coronavirus denkt? Schreibt uns das einfach mal. Entweder auf Instagram oder einfach per Mail oder schreibt es auf die Website oder auf Facebook oder was auch immer. Also wir haben genug Möglichkeiten, dass ihr mit uns kommuniziert.
Ich bin auch noch per E-Mail und Post erreichbar.
Ja, Brieftaube haben wir gerade erst abgeschafft. Also sorry dafür. War eh
Aber
ein bisschen
MySpace haben
blöd,
wir eingerichtet.
weil MySpace ist da. Natürlich. Auf jeden Fall. Ja, aber Brieftaube sollte man vielleicht wieder einführen, Robert, sollte man es überlegen, wegen Coronavirus und
Sitzt so nebenbei.
Revolution und sonst irgendwas. Also da gibt es vielleicht nicht mehr viel.
Stell dir mal vor, wie cool das wäre, wenn ich jetzt bei meinem Fenster eine Brieftaube losschicken könnte, die jetzt bei deinem Fenster dann reinkommt mit einem Brief. Wie cool wäre
Das
das?
wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Obwohl,
Also.
ich muss sagen, ich habe einen relativ großen Hass entwickelt gegen Tauben. In den letzten 2 Wochen, weil sie unseren Scheißbalkon so angeschissen haben. Und deswegen kann ich eigentlich mit denen gar nicht mehr reden.
Ja, dann muss ja nicht unbedingt eine Taube sein. Ich hatte jetzt letztens, ich bin ja in einer Dachbodenwohnung, bin ja im Bett
Ja?
gelegen und auf einmal habe ich das Fenster offen gehabt und dann sehr laute Sachen am Dach gewesen und ich so, hä, keiner hat Zugang aufs Dach bei uns. Und dann schaue ich beim Fenster rauf und auf so 20 Zentimeter starrt mich so ein Rabe oder eine Krähe, ich weiß es nicht, da müsste ich jetzt meinen Bruder fragen, starrt mich so an, so, es war so ein bisschen so peinlich, ich glaube, es hat sich weder die Krähe erwartet, dass ich jetzt da rausschaue, und ich habe mir gar nicht erwartet, dass da eine Krähe da ist. Und dann haben wir uns da sehr peinlich angestarrt, bis sie dann entschieden hat, den Platz zu verlassen. Aber das wäre cool gewesen, stell dir vor, es wäre ein Brief von dir gewesen.
Das wäre richtig genial. Also ich glaube, das führen wir ein bisschen.
Ich glaube auch.
Ich glaube, meine Hoftauben werde ich benutzen als Brieftauben.
Ja. Mehr dazu können wir dann nächste Woche erzählen, wo wir die Hoftauben komplett eingeschult und umgestellt haben, Brieftauben zu werden.
Apropos nächste Woche. Danke für diesen Hinweis. Wir haben jetzt mittlerweile die letzte Spezialfolge für den Coronavirus heraus und sind gerade ein bisschen so an die Wand gefahren, weil wir noch immer keine Interviews führen dürfen und können. Vielleicht wird sich das mit Mai dann noch ein bisschen ändern, aber eigentlich stehen wir an. Eigentlich dürfen wir noch nicht wirklich, eigentlich ist die Qualität auch nicht gut, wenn wir Interviews führen. Und jetzt unsere Frage an euch, an unser Publikum, an unsere Hörerschaft. Wie oder was könnten wir, was würde euch interessieren? Über was wollt ihr schon immer mal irgendwas erfahren, über was wir recherchieren könnten? Und das hauen wir dann einfach raus.
Ja, wir hatten ja letztens einen Vortrag beim Bezirksmuseum vom 15. Bezirk. Und da haben uns schon auch sehr viele Zuschauer sehr interessante Themen vorgeschlagen.
Extrem viele Themen bezogen auf Urbekannt, aber es muss gar nicht so auf Urbekannt sein sogar.
Nein,
sondern
eben.
Wir überlegen sogar etwas weiter zu gehen und ein bisschen was anderes jetzt in Corona-Zeiten zu machen, weil es ist ja sowieso alles anders. Also gebt uns einfach Hinweise dafür, was wir machen könnten, wie wir über was wir reden könnten. Egal was, scheiß drauf, sagt einfach irgendwas.
Ein bisschen, vielleicht nicht, egal was, ein bisschen interessant soll es schon sein.
Das nehme ich stark von unserer Hörerschaft an, dass sie generell interessant sind oder so.
Das schon, ja, aber keine Ahnung, mich interessieren auch, keine Ahnung, australische Guokkas zum Beispiel, aber ob sich das jemand für eine Stunde lang anhören würde?
Ja, es muss gar nicht so spezifisch sein, tatsächlich. Also ich denke da eigentlich so generell an gesellschaftliche Themen.
Genau das wollte ich ansteuern.
Passt. Dann sind wir jetzt einer Meinung und dementsprechend können wir jetzt eigentlich diese Folge beenden.
Ja, dann hoffentlich bis nächste Woche mit einem coolen Thema.
Auf jeden Fall. Ob es nächste Woche sein wird, werden wir noch schauen. Vielleicht auch erst in 2 Wochen. Wir haben jetzt auch schon wieder eine Woche geskippt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und
bis dahin. Stay safe.
Stay safe auf jeden Fall. Bleib daheim, beziehungsweise ich sage jetzt nicht mehr bleib daheim, sondern Social Distancing. Meine Maßnahmen haben sich auch schon gelockert. Weil man kann sich ja mal im Park mal treffen. Ja. Man muss halt nur vernünftig sein. Und
2 Meter.
2 Meter Abstand halten. 2 Meter Abstand halten und dann passt es schon.
Perfekt.
Auf jeden Fall danke fürs Zuhören und wir sind auch auf Patreon. Auf Patreon kann man uns unterstützen und zwar kann man da eine kleine Spende geben, die dann so quasi pro Monat ein kleines Bierchen ausgeben oder sowas, damit wir unsere Arbeit auch weiterhin fortführen können, weil
Podcasts jetzt Daydrinking machen.
Jetzt kein Geld. Außerdem müssen wir noch weiter Daydrinking machen, genau, und die Coronavirus-Zeit und Pandemie trifft uns natürlich sehr stark. Und dementsprechend wäre es natürlich sehr, sehr nett, ja, wenn ihr uns unterstützt. Geht es einfach dazu auf unsere Website und zwar unter dem Punkt Mitwirken. Dort findet ihr nähere Informationen dazu. Wir bedanken uns recht herzlich an alle, die uns schon unterstützt haben und wir bedanken uns an alle, die uns zukünftig unterstützen. Mhm. Und damit
dann seid gepriesen.
Bussi Baba, ich gehe jetzt weiter mein Bier saufen. Vielleicht trage ich noch einen Ofen. Auf Wiedersehen, schönen Abend und Bussi Baba.
Bussi Baba.
Ich glaube, ich schon selbst. Oh, Alter, fuck, war das anstrengend, ne?